Hier ist Großstadtradio. Unterwegs in Brandenburg.
Zwischen Seen, Alleen und Ideen. Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts in OPR, ein Brandenburg-Podcast aus Ostprignitz-Ruppin. In dieser Folge dreht sich alles um das Thema Tourismus. Was können Gäste in der Region erleben? Was gibt es Sehenswertes zu sehen? Und auch, was bedeutet der Tourismus für die Menschen, die hier leben? Es geht für mich auf meiner ganz persönlichen Tour de OPR einmal quer durch Ostprignitz-Ruppin. Ich starte an diesem klirren, kalten, wolkenfreien, sonnenreichen, wirklich tollen Wintermorgen in der Fontanestadt Neuruppin. Und dann geht's weiter für mich nach Rheinsberg über Wittstock-Dosse, bis ich nach Küritz an der Knatter komme. Eine richtige kleine Rundtour also durch den Landkreis. Ich will herausfinden, was zieht Menschen hierher und warum lohnt sich ein Besuch? Auf meiner Tour de OPR treffe ich die Leute, die den Tourismus hier gestalten, die erzählen, was Gäste erleben können und natürlich auch, wie wichtig der Tourismus für die Region ist, für die Wirtschaft, für neue Ideen und für Arbeitsplätze. Zwischen klaren Seen, alten Alleen, stillen Wäldern und spannenden Stadtgeschichten zeigt sich, diese Region hat richtig viel Potenzial und eine Menge schöne Ecken, die man vielleicht noch gar nicht kennt. Ich bin Joachim Ackermann und ich nehme dich mit auf meine Tour de OPR zwischen Seen, Alleen und Ideen. In meiner ersten Station in Neuruppin habe ich mich zunächst mit Alexander von Ulenietzki getroffen. Er ist der Pressesprecher des Landkreises OPR und ich habe ihn gefragt, wie wichtig der Tourismus für Ostprignitz-Ruppin ist.
Also der Tourismus hat eine ganz, ganz wichtige und große Bedeutung für unseren Landkreis, denn die wunderschöne Natur in Ostprignitz-Ruppin, das ist ein wahrer Schatz. Ganz viele Seen, viele Kanäle, andere Wasserwege inmitten von Wäldern mit einer wirklich einzigartigen Pflanzen- und Tierwelt. Und das ist natürlich ein Schatz, den wir bewahren müssen und auch möchten, gemeinsam mit den Menschen hier in der Region. Und wer die Ruhe liebt und sich entspannen möchte, der kommt natürlich gerne zu uns. Der kann die Gegend erkunden, ob jetzt auf dem Fahrrad, mit dem Boot oder einfach auch nur zu Fuß. Es gibt da ganz viele Möglichkeiten, Ostprignitz-Ruppin zu entdecken als Tourismusregion. Das ist natürlich auch ein, keine Frage, Wirtschaftsfaktor, der Tourismus. Wenn es zum Beispiel um die Übernachtungen geht, um das leibliche Wohl, ich sage nur Gastronomie natürlich, Essen und Trinken, aber auch so Dinge wie Bootsverleih, Gästeführungen und so weiter, davon leben hier bei uns in der Region viele Menschen und deshalb gilt es auch, den Tourismus weiter zu entwickeln. Und deshalb hat der Tourismus auch seinen Platz gefunden im aktuellen Kreisentwicklungskonzept, über das Sie auch schon berichtet haben. Einiges von dem, was in diesem Kreisentwicklungskonzept zum Thema Tourismus steht, ist auch schon umgesetzt worden, befindet sich in der Erarbeitung, wie der Aufbau zum Beispiel der touristischen Familienmarke Seenplatte, wo also die mecklenburgische und die brandenburgische Seenplatte, diese beiden Seenplatten, sich gemeinsam nach außen präsentieren und auch entsprechend kooperieren. Das ist uns ganz, ganz wichtig und der Startschuss dafür ist jetzt auch kürzlich erst gegeben worden. Dann ein großes Projekt auch, die Entwicklung eines naturverträglichen Wassertourismus, die Entwicklung einer zertifizierten Wanderregion Fontane Wanderland. Denn, das wissen Sie auch und das wissen die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer, Kultur ist ja auch ein ganz großer Anziehungspunkt für unsere Gäste. Nicht nur Theodor Fontane, der läuft uns ständig irgendwo hier in Ostprignitz-Ruppin über den Weg, sondern auch die Musik, zum Beispiel in Rheinsberg mit der Musikkultur, mit der Kammeroper Schloss Rheinsberg. Also Sie merken schon, Herr Ackermann, bei uns gibt es auch jede Menge Kultur und das inmitten, und das ist das Besondere, inmitten von herrlicher Natur.
Einige Zahlen und Fakten. Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg hat für das Jahr 2024, das ist das neueste verfügbare Jahr, untersucht, dass im Landkreis OPR rund 130 Beherbergungsbetriebe geöffnet waren. Das entsprach Platz 5 der Landkreise und kreisfreien Städte in Brandenburg. Das Ruppiner Seenland als größte Touristikregion im Landkreis verzeichnete im untersuchten Jahr insgesamt rund 1.470.000 Gästeübernachtungen. Das entsprach einer Steigerung von etwa 2,8% gegenüber dem Vorjahr und damit lag diese Region deutlich über dem brandenburgischen Durchschnitt von plus 1,2%.
Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer im Ruppiner Seenland lag bei rund 2,9 Tagen und auch dies über dem Brandenburger Durchschnitt von 2,7 Tagen. Ich habe Alexander von Uleniecki dann gefragt, welches touristische Projekt ganz aktuell wichtig ist.
Und wo wir schon bei Natur sind, lassen Sie mich das auch noch ergänzen. Auch das ist ein wichtiger Punkt, wenn wir über den Tourismus bei uns sprechen und über das Kreisentwicklungskonzept. Es geht um die Weiterentwicklung der Küritz-Ruppiner Heide unter den Aspekten von Tourismus und Naturschutz. Wer sie noch nicht kennt, sollte sie kennenlernen. Und für die, die sie nicht kennen, kurz zur Erklärung, die Küritz-Ruppiner Heide ist, und das wissen auch nicht alle, eine der größten zusammenhängenden Heideflächen Europas, auch bekannt noch als Bombodrom, weil das früher mal ein militärisches Übungsgebiet hier war und dann quasi von den Menschen aus der Region nach unzähligen Protestaktionen befreit und auch zurückgeholt wurde. Man spricht mittlerweile auch von der Freien Heide. Inzwischen hat die Heide auch ein Wahrzeichen gefunden, nämlich den Heideturm auf dem Heinz-Sielmann-Hügel, 2019 eröffnet, aus Holz und Stahl. Toller Ausblick von dort oben über die große Heidefläche. Und seit diesem Jahr sind wir auch, und da sind wir richtig stolz drauf, offiziell anerkannter Sternenpark. Manche sagen auch, was ich sehr schön finde, rein sprachlich, Sternenheide. Und weil wir hier, das ist der Grund und der Hintergrund, weil wir hier einen der dunkelsten Orte in Deutschland haben. Und bei diesen Lichtverhältnissen lassen sich natürlich besonders gut die Sterne bewundern. Und wir haben auch schon zwei Beobachtungsliegen aus Holz am Heideturm installiert. Die sind, das ist die Besonderheit, drehbar. Also man kann aus allen möglichen Blickwinkeln dann bei einer sternenklaren Nacht von dort die optimale Position einnehmen und einen Blick im wahrsten Sinne des Wortes in die Sterne werfen. Also dieser Sternenpark ist besonders und muss natürlich auch weiterentwickelt werden. Der Titel Sternenpark allein reicht nicht aus. Dazu gehören natürlich auch die Menschen, die rund um die Heide wohnen, leben. Manche von denen werden sicherlich auch das zum Anlass nehmen, eigene Ideen umzusetzen hin zum eben Astrotourismus. Der Astrotourismus boomt und auch da ist das natürlich ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Region, wenn ein solcher Sternenpark von den Menschen hier in der Region weiterentwickelt wird mit ihren eigenen Ideen. Ich denke da nur an Sternenführungen, da gibt es schon einige, vielleicht gibt es noch ein paar mehr von Sternen-Astro-Expertinnen und Experten. Vielleicht auch mal ein spezieller Fotokurs, der mit der Sternenführung Fotografie zu tun hat. Oder auch andere touristische Angebote sind herzlich willkommen, damit eben noch mehr Gäste hier zu uns nach Ostprignitz-Ruppin in die Sternenheide kommen, um Sterne, Sternschnuppen, Planeten, was auch immer da am Himmel so auftaucht, in Ruhe in der Küritz-Ruppiner Heide beobachten zu können.
Für den nächsten Halt meiner ganz persönlichen Tour der OPR bin ich durch die historische Altstadt der Fontanestadt Neuruppin zur Stadtverwaltung gelaufen. Dort habe ich Michelle Engel getroffen. Sie ist die Tourismusreferentin von Neuruppin. Auch sie habe ich zunächst gefragt, was den Tourismus in Neuruppin ausmacht.
Ja, also in der wohl preußischsten Stadt Brandenburgs kommt man als Gast natürlich um die beiden Söhne der Stadt, Theodor Fontane und Karl Friedrich Schinkel, nicht herum. Wenn man halt durch die Altstadt läuft, kommt man an der Fontane Apotheke vorbei, dem Geburtshaus von Fontane. Wenn man dann ein bisschen weiter geht zur Kulturkirche, dann ist ein Denkmal für Karl Friedrich Schinkel zu sehen. Dann geht man natürlich auch ans Bollwerk. Da hat man den Blick auf den längsten See Brandenburgs mit 14 Kilometern und ja, kann sich dann auch vorstellen, wie Neuruppin vielleicht vom Wasser aussieht oder möchte Neuruppin vielleicht auch vom Wasser aus erleben. Kann man natürlich mit einem Kanu machen oder halt auch mit der Fahrgastschifffahrt vom See aus oder von der anderen Seeseite würde man dann auch gleich die Highlights der Stadt sehen oder die Silhouette, die zwei Türme der Klosterkirche, St. Trinitatis oder halt auch den Parzival. Also wir haben natürlich nicht nur das Bollwerk, also die Seepromenade unten am Wasser, sondern auch die 13 Ortsteile, die sich auch alle schön um den See herumschmiegen. Die sind natürlich auch immer einen Besuch wert. Da gibt es auch verschiedene Audiotouren zu, die man sich anhören kann. Man kann aber auch mit dem Fahrrad der Knotenpunktwegweisung folgend von Punkt zu Punkt radeln. Wandern geht natürlich auch, je nachdem, was man da bevorzugt. Aber ein Besuch der Ortsteile lohnt sich auf jeden Fall auch. Die Stadt hat natürlich auch wahnsinnig viel Kultur. Das Museum, aber auch unsere Kulturhäuser tragen wahnsinnig dafür bei mit ihren Ausstellungen und auch mit zahlreichen Veranstaltungen. Aber wir haben auch sehr viele kleine Kulturakteure, die immer wieder den Kunstkiosk mit einer Ausstellung bespielen oder auch Kunst im öffentlichen Raum machen oder ganz viele verschiedene andere kleine Kunstprojekte.
Wie wichtig ist denn der Tourismus für Neuruppin?
Tourismus ist natürlich ein wahnsinniger Wirtschaftsfaktor für uns. Und auch in der Umgestaltung innerhalb der Stadtverwaltung kann man das gut sehen. Mit dem Tourismusentwicklungskonzept wurde die Aufgabe gestellt, den Tourismus auch weiter natürlich zu stärken. Anfang 2024 ist der Bereich Tourismus auch wieder hier direkt in die Stadtverwaltung eingegliedert worden. Dann mit meiner Person auch personell besetzt worden. Wir haben jetzt auch einen Tourismusbeirat, wo wir wirklich mit den Touristikern, also mit den Praktikern vor Ort, gemeinsam den Tourismus stärken und schauen, welche Maßnahmen müssen wir umsetzen, welche Maßnahmen sind wirklich wichtig. Klar, in so einem Konzept wird vieles niedergeschrieben, aber wir schauen wirklich mit den Praktikern, was davon sollte als nächstes umgesetzt werden und wo hat man vielleicht noch ein bisschen Zeit oder was ist vielleicht auch gar nicht mehr zeitgemäß.
Was ist denn das generelle Ziel, wenn Sie sagen, wir haben uns neu aufgestellt hier beim Thema Tourismus in Neuruppin? Also was ist das Ziel dieser Neuausrichtung?
Grundlegend möchten wir natürlich den Tourismus in Neuruppin stärken und weiter ausbauen. Wir wollen natürlich das auch finanziell untersetzen, gegebenenfalls mit einem Gästebeitrag, um wirklich Maßnahmen zielgerichtet und nur für den Tourismus umsetzen zu können. Das hat ein bisschen ist eine Zeit lang nicht so intensiv passiert. Auch die Touristiker waren oftmals nicht so eingebunden. Das wollen wir jetzt stärken. Das funktioniert auch schon ziemlich gut, kommt auch bei den Touristikern sehr gut an, dass wir gemeinsam vorankommen wollen. Und natürlich der Fachkräftemangel und auch generell die weltpolitische Situation trägt sicherlich dazu bei, dass der eine oder andere auch Schwierigkeiten hat. Wir versuchen aber gemeinsam dem entgegenzuwirken und auch vor allen Dingen unten am Bollwerk haben wir jetzt trotz dieser Situation mehrere Neueröffnungen, einen Café, auch ein Fine-Dining-Restaurant. Noch ein zweites Café ist jetzt gerade eröffnet worden, sodass wir also schon merken, dass auch wieder neue Betreiber den Mut finden, hier etwas umzusetzen.
Was könnte bestenfalls dabei herauskommen für die Menschen, die hier leben? Stichwort Wirtschaft, Entwicklung, Arbeitsplätze. Was passiert dort?
Also immer, wenn natürlich ein neues Lokal eröffnet, sind auch Arbeitsplätze wieder auf dem Markt. Das wäre für uns natürlich wahnsinnig schön, wenn auch Neuruppiner Lust haben, halt in der Gastronomie zu arbeiten. Grundsätzlich ist es natürlich für die Neuruppiner auch schön, am Bollwerk sich wieder hinsetzen zu können, einen Kaffee trinken zu können oder mal sehr schick essen gehen zu können, einfach um wieder mehr Belebung dort zu erreichen. Also es ist sowohl für die Touristiker als auch für die Einheimischen natürlich von großer Bedeutung, wenn halt die touristischen Betriebe bleiben oder sich auch neue wieder ansiedeln.
Was sind so die Herausforderungen bei solchem einem Konzept? Also das funktioniert ja sicherlich nicht von heute auf morgen. Wie gehen Sie das an?
Also grundsätzlich ist es manchmal etwas schwierig, alle Meinungen und alle Akteure an einen Tisch zu bekommen und dass auch jeder mal ein kleines bisschen über den Tellerrand hinausschaut und nicht immer nur seinen eigenen Bereich im Fokus hat. Also gemeinsam erreicht man, glaube ich, immer am meisten und das versuchen wir auch in diesem Beirat. Jeder schaut, wie er sich da einbringen kann und wie er auch eine Maßnahme oder ein Vorhaben unterstützen kann, ohne das gleich im Keim zu ersticken.
Können Sie vielleicht ein aktuelles Beispiel bringen, womit sich so ein Beirat beschäftigt?
Also wir haben zum Beispiel jetzt gerade diese Belebung am Bollwerk als Thema gehabt, wo es darum ging, klar, es hat sich jetzt ein Café neu angesiedelt. Das war jetzt nicht unser Dazutun. Aber wir haben natürlich geschaut, okay, was könnte man sonst noch tun, um dort wieder einen Begegnungsort zu schaffen? Wir haben jetzt also überlegt, ob wir dort eine kleine Bühne aufstellen, ob wir kleine Aktionsflächen auf den Fußboden aufbringen, ob wir zusammen dann mit dem Café gemeinsam diese Bühne auch vielleicht bespielen können, um einfach wieder einen Ort zum Begegnen zu schaffen. Ob man vielleicht auch noch ein paar Blumenkübel mit hinstellt. Also die Gastronomen sind da auch sehr erfinderisch und haben gute Ideen, die sie auch für andere mit einbringen. Und da haben wir jetzt ein ziemlich gutes Konzept, glaube ich, auf den Weg gebracht. Sowas kommt dann in einem Tourismusbeirat zum Beispiel raus.
Beim Thema Finanzen, Was gibt es dort für Herausforderungen?
Vor allen Dingen, da der Bereich Tourismus in jeder Kommune oft ein freiwilliger Bereich ist, wird an dem natürlich auch oft der Rotstift angesetzt. Wir wissen, die Haushaltslage ist in allen Kommunen sehr angespannt und wird von Jahr zu Jahr nicht unbedingt besser, was natürlich auch die Umsetzung von Maßnahmen im Bereich Tourismus schwieriger macht. Ein Gästebeitrag würde dem natürlich entgegenwirken und würde finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, da durch einen Gästebeitrag die Mittel auch rein für touristische Zwecke ausgegeben werden dürfen. Damit würden wir natürlich deutlich vorankommen.
Und da gibt es aber auch unterschiedliche Meinungen zu, oder?
Da es eine Abgabe ist, die von den Gästen einzunehmen ist, gibt es natürlich auch immer kritische Stimmen. Viele haben natürlich Angst, dass die Mittel nicht da eingesetzt werden, wo sie benötigt werden oder halt innerhalb einer Verwaltung versickern könnten. Das wollen wir natürlich nicht und das ist auch nicht unser Anliegen. Wir wollen eine schlankere Struktur, die Mittel wirklich da hinbringt, wo sie gebraucht werden, und zwar zur Umsetzung von touristischen Maßnahmen.
Die nächste Etappe meiner OPR-Rundfahrt hat mich dann nach Rheinsberg geführt, ins Rheinsberger Seengebiet. Die Stadt ist ja untrennbar mit dem Schloss Rheinsberg verbunden. Dieses Schloss hat schon 1734 der preußische Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. für seinen Sohn Friedrich erworben. So hat sich damals Rheinsberg von einer verschlafenen Ackerbürgerstadt zu einer kleinen barocken Residenz entwickelt. Außerdem ist Rheinsberg staatlich anerkannter Erholungsort. Ich habe mich dann in Rheinsberg mit Ellen Krukenberg getroffen. Sie ist die dortige Amtsleiterin für Kultur und Tourismus. Sie habe ich zunächst gefragt, wofür Rheinsberg steht.
Rheinsberg hat ja eine ganz lange touristische Tradition. Schon vor Mauerfall war Rheinsberg ein ganz beliebtes Urlaubsgebiet für ostdeutsche Touristen und Gäste. Und das liegt vor allem darin, dass Rheinsberg so eine ganz besondere Natur auch hat, aber eben auch eine sehr reichhaltige Kulturgeschichte. Und das Schloss Rheinsberg ist natürlich das größte Markenzeichen und zieht auch immer noch wirklich sehr viele Gäste in die Stadt. Aber auch die 16 anderen Ortsteile abseits der historischen Altstadt von Rheinsberg haben wirklich ein wunderschönes Ambiente, was die Gäste eben auch schätzen. Sie liegen größtenteils an dieser Kleinseenplatte, also überall sind Seen, die sind miteinander verbunden, deswegen Seenkette. Und man kann im Grunde genommen mit dem Boot auch ganz weit hinschippern, von Rheinsberg, dem südlichsten Teil der mecklenburgischen Seenplatte, bis weit rein in die Seenplatte nach Mecklenburg. Was für Rheinsberg natürlich was ganz Besonderes ist, wir haben hier vielfältige kulturelle Angebote. Das liegt natürlich daran, dass wir zum Schloss zugehörig das schöne Schlosstheater haben, was ja wieder aufgebaut worden ist, Anfang der 90er Jahre. Und es wird bespielt durch die Musikkultur Rheinsberg zusammen mit der Kammeroper. Aber wir haben auch dort gleich nebenan am Schlosstheater ein Bettenhaus und Proberäume. Dort befindet sich auch die Landes- und Bundesmusikakademie. Und so kommt es eben, dass hier, wenn man spazieren geht durch den Schlosspark, man wirklich ständig musikalische Töne um sich herum hören kann. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch viele kulturelle Veranstaltungen, die mit Musik zu tun haben. Und nicht nur das, wir haben ja auch eine Tradition als Keramikstadt in Rheinsberg. So haben wir zum Beispiel auch ein Keramikmuseum direkt am Kirchplatz. Rheinsberg ist einfach eine Kunststadt. Sie wird ja nicht umsonst genannt Kulturhauptstadt des Nordens in Brandenburg. Und wenn einmal interessante Kunstvielfalt da ist, dann zieht das natürlich noch viel, viel mehr Künstler an. Im Frühjahr hat das Schlosstheater und die St. Laurentiuskirche, die ja auch am Kirchplatz bei uns steht, ein ganz vielfältiges Frühlingsprogramm. Also es startet im Grunde genommen schon am 3. April. Und 2026, wer es noch nicht weiß, es ist ja das Heinrichjahr. Prinz Heinrich von Preußen hat am 18. Januar seinen 300. Geburtstag gefeiert. Und Rheinsberg begibt sich halt auf eine Entdeckungsreise und feiert das ganze Jahr über den 300. Geburtstag von Heinrich und auch seine Ehefrau, die Wilhelmine, die ist im Grunde genommen im selben Jahr geboren wie er, steht so ein bisschen im Schatten und ist ein wenig unbekannt, aber sie wird sichtbarer durch viele Veranstaltungen, die dieses Jahr in Rheinsberg stattfinden.
Die Tourismuswirtschaft ist in Rheinsberg ein bestimmender Faktor. Noch einmal Ellen Krukenberg.
Für unsere Stadt ist der Tourismus eigentlich der größte Wirtschaftsbereich und Arbeitgeber. Wir haben auch noch andere Gewerbe, aber wir sind ja keine Großstadt. Wir sind ja im ländlichen Raum eine Stadt mit so circa 8000 Einwohnern. Dazu gehören noch alle Ortsteile rundherum. Und der Tourismus ist schon einer der wichtigsten Wirtschaftszweige bei uns. In Rheinsberg gibt es ja sehr viele Akteure, die den Tourismus gestalten. Es gibt auch eine große Tradition des Tourismus in Rheinsberg. Es gibt aber auch ein Tourismusentwicklungskonzept, weil Rheinsberg natürlich sich auch weiterentwickeln möchte. Rheinsberg ist ja ein Kurort und anerkannter Erholungsort zusammen mit den beiden anderen Ortsteilen Fleckenzechlin und Kleinzerlang. Aber Rheinsberg ist ja viel größer als diese drei Orte und alle gestalten den Tourismus mit. Und die Vision für Rheinsberg ist im Grunde, das zu erhalten und weiter touristisch für die Gäste interessant zu gestalten, was den Schatz von Rheinsberg ausmacht. Und das ist natürlich das besondere bauliche Ambiente in der Altstadt. Das ist ja sehr behutsam, weil es ja auch zu großen Teilen unter Denkmalschutz steht, entwickelt worden, zusammen mit dem Schlossensemble und dem Park. Dieses so wunderschön zu erhalten und trotzdem auch für die Gäste erlebbar zu machen. Das ist für die Kernstadt das Besondere. Gleichzeitig geht es natürlich auch darum, es gibt in den Sommerzeiten einen sehr großen Andrang. Viele kommen, weil sie im Sommer den Wassertourismus natürlich hier miterleben möchten, die klaren Seen, die schöne Natur, die Ruhe. Und es kommt halt zum ziemlichen Ansturm auch auf die Altstadt, verkehrlich, aber auch besuchermäßig. Rheinsberg hat dennoch auch zu anderen Jahreszeiten als im Hochsommer sehr, sehr viel zu bieten. Und das ist natürlich auch für die Touristiker sehr wichtig, dass die Tourismuswirtschaft nicht nur im Sommer floriert, sondern dass wir eben das Besondere, was Rheinsberg auch zu anderen Jahreszeiten bietet und ausmacht, potenziellen Gästen nahebringen. Also um es mal mit einem touristischen Wort auszudrücken, es geht um das Beleben der Vor- und Nachsaison und um das Sichtbarmachen. Damit haben wir auch schon begonnen und wir möchten das gerne weiterentwickeln und es gibt wirklich sehr, sehr viel Potenzial dafür auch. Und es muss natürlich dann gemeinsam am Strang gezogen werden, es müssen Schwerpunkte gesetzt werden. Rheinsberg hat ja gleichzeitig auch das Problem wie alle anderen Kommunen in Deutschland, dass natürlich das Geldsäckel nicht so wahnsinnig gefüllt ist, um alles machen zu können, was man braucht. Wir haben ja auch eine Bildungsaufgabe, wir sanieren gerade hier den Schulcampus. Aber auch das ist wichtig, weil ja die Jugend und die Kinder auch die Zukunft sind. Die gestalten die Stadt mit. Und insofern ist es wichtig, das, was zum Beispiel über Kurbeitragszahlungen reinkommt, auch in sinnvolle Projekte der Tourismuswirtschaft zu verwenden und Projekte gemeinsam anzupacken und vorher zu planen, wo eben alle an einem Strang ziehen. Und da geht es halt vor allem auch um gewisse touristische Infrastruktur, die behutsam weiterentwickelt werden muss. Also wir haben zum Beispiel sehr, sehr viele Radfahrer. Da geht es halt um das Fahrradwegenetz, um die Orientierung, die Beschilderung. Es muss ja auch erhalten werden, aber es muss eben auch neue Anknüpfungen geben, weil ja viele Fahrradfahrer zum Beispiel auch aus der Großstadt, aus Ballungsräumen mit öffentlichen Verkehrsmitteln angereist kommen. Das funktioniert noch nicht so optimal bei uns, weil wir auch sehr viel abhängig sind von den Bahnverbindungen und was die Bahnbetreiber dann planen und umsetzen. Und da sind wir dran. Es wird sicherlich nicht von heute auf morgen sofort sein, aber es geht halt darum, langfristig die Dinge zu entwickeln und Schwerpunkte zu setzen.
Zum Abschluss unseres Gesprächs habe ich Ellen Krukenberg dann gefragt, welchen Beispielwunsch sie sich für Rheinsberg ganz persönlich erfüllen möchte.
Was ich mir selber noch so als Ziel gesetzt habe und was ich mir im Grunde auch wünsche, ist, dass wir die Möglichkeiten, dass sich Familien mit Kindern hier gut aufgehoben und betreut fühlen, dass wir das auch so infrastrukturell noch weiter verbessern können. Und das geht ja auch oft einher mit Möglichkeiten, die auch für den Tourismus wichtig sind. Und dafür will ich mich halt weiterhin noch einsetzen, dass wir so Stück für Stück über Projektarbeiten oder über kleine infrastrukturelle Verbesserungen, Veranstaltungen. Ja, wir haben zum Beispiel Schülerprojekte mit den Museen gemacht, mit Stadtschreibern Lesungen veranstaltet, die sich auf die Zielgruppe Kinder aber auch eben nicht nur Einwohnerkinder, sondern auch Gästekinder, die sich touristisch hier aufhalten, richtet diese Lesung. Und ja, und in diese Richtung würde ich gerne auch weitergehen, weil ich glaube, das tut unserer Stadt auch gut. Kinder spazieren mal raus in die Welt und man sieht es auch hier bei den Rheinsbergern. Wenn sie eine starke Bindung zu ihrer Stadt haben, kommen sie dann auch wieder zurück und gestalten die Stadt mit weiter. Das finde ich eigentlich ein tolles Ziel.
Meine Fahrt durch Ostprignitz-Ruppin ging dann weiter entlang wunderschöner Alleen nach Wittstock-Dosse. Ganz im Norden von OPR gelegen, ist Wittstock-Dosse bekannt für seine mittelalterliche, hervorragend erhaltene Altstadt. Ich saß dort nun mit Katja Reichelt, der Leiterin der Touristinformation, und Jean Diebert von der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadtverwaltung Wittstock zusammen. Ich habe die beiden gefragt, was Wittstock-Dosse für Touristen ausmacht. Was erleben Gäste in Wittstock? Ja, was erwartet Touristen hier in der Ostprignitz?
Ja, also Gäste erwartet in Wittstock einfach eine wunderschöne historische Altstadt, die einen mittelalterlichen Charakter hat. Wir haben eine Stadtmauer, die insgesamt 2,5 Kilometer lang ist und zu den wenigen komplett erhaltenen Backsteinstadtmauern deutschlandweit zählt. Ja, also das ist wirklich fast einmalig mit und es ist einfach wunderschön. Man kann entlang dieser Stadtmauer gehen. Dort erwarten Sie Wallanlagen und Parkanlagen, wo wir 2019 zum Beispiel die Landesgartenschau hier hatten des Landes Brandenburges. Und wenn man dann immer mal auch in den historischen Kernbereich der Stadt wechselt, dann erwarten einen einfach auch toll sanierte Fachwerkhäuser. Unsere St. Marienkirche, 203 Stufen nach oben, hat man einen wunderschönen Blick über Wittstock. Wir haben das Wittstocker Rathaus zentral gelegen auf dem Marktplatz. Das letzte erhaltene Stadttor, unser Gröpertor, und aber auch noch für Geschichtsinteressierte darf man auch überhaupt nicht vergessen, natürlich die Kreismuseen Alte Bischofsburg. Das war der Amtssitz der Havelberger Bischöfe damals und dort ist das Museum des Dreißigjährigen Krieges mit integriert. Also wer sich generell einfach für die Thematik des Dreißigjährigen Krieges interessiert, ist hier in Wittstock bestens aufgehoben.
Wenn wir jetzt mal zum Jahr 2026 kommen und schauen uns mal Ihren Veranstaltungskalender an, was sind so die Highlights, ja, die Wittstock in diesem Jahr zu bieten hat?
Es erwarten die Gäste am letzten Juni-Wochenende das Wittstocker Stadtfest. Wir haben am letzten August-Wochenende den historischen Abendspaziergang. Das heißt, da taucht man nochmal richtig in die Historie von Wittstock ein. Dort ist es so, dass in einzelnen Theaterszenen, kann man fast sagen, wirklich Wittstocker Bürger durch die Geschichte von Wittstock führen und man bei Fackelschein den historischen Altstadtkern einfach miterleben kann.
Wie wichtig ist der Tourismus für Wittstock?
Also wir sind ja nicht die klassische Tourismusregion. Ja? Also wenn man sich jetzt deutschlandweit vergleichbare Gegenden oder Städte anguckt, sind wir nicht die Tourismusregion, wo die Leute eine ganze Woche zum Beispiel verweilen, sondern die Sachen, die es bei uns zu entdecken gibt oder gilt, die sind schon sehr spezifisch. Zum Beispiel, wenn man sich für die Geschichte interessiert, zum Beispiel die Schlacht 1630 oder die Bischofsgeschichte und so weiter, dann kann man das hier sehr gut erleben. Deswegen ist es bei uns so, dass wir eher Tagestouristen haben. Ich schlage tatsächlich nochmal die Brücke zur Verkehrsanbindung. Und zwar ist es ja so, dass wir nicht nur von der Schiene her gut angebunden sind, sondern wir liegen ja direkt am Dreieck Wittstock-Dosse, wie der Name so schön sagt. Und wir haben eine gute Anbindung autobahntechnisch. Wir haben die B189, die an uns vorbeiführt. Also mit dem Auto darf man nicht vergessen, der ländliche Raum ist in größten Teilen wird er durchs Auto erlebt. Ja? Und klar ist eine gute Zuganbindung immer von Vorteil, aber um in die etwas entfernteren Ortsteile zum Beispiel zu kommen, da nutzen halt viele dann doch motorisierte Geschichten oder das Fahrrad. Und wenn wir zum Beispiel nach Rheinstein schauen beispielsweise, wenn man zum Archäologischen Park oder in die dortigen Schlossanlagen kommen möchte, dann gibt es natürlich die Variante mit dem Bus hinzufahren oder auch mit dem Fahrrad. Wird ja auch immer wichtiger, dass die Leute mit dem Fahrrad unterwegs sein wollen. Und wir können halt als Tourismusstandort Wittstock-Dosse dafür sorgen, dass die Angebote, die wir haben, ja einladend daherkommen und dann den Leuten auch eine Möglichkeit aufzeigen, wie kommt man da überhaupt hin? Ja, also dass man jetzt nicht sozusagen von Berlin in ein Verkehrsmittel einsteigt und dann bis dorthin kommt, das muss jedem klar sein. Aber wir arbeiten fortwährend daran, Angebote zu schaffen, dass man möglichst wenig Stress hat, wenn man von A nach B kommen möchte bei uns.
Nun hat Wittstock und ist Wittstock ja auch bekannt für die wunderschöne Altstadt. Wir haben es ja eben schon erwähnt und auch den tollen Marktplatz, wo man dann auch schon mal verweilen kann. Was sind denn so die Herausforderungen, die Sie als Stadtvertreter der Stadt haben bei der Entwicklung des Tourismus hier in der Region?
Die Herausforderungen sind tatsächlich, also der Tourismus lebt von den Touristen. Es ist, man muss natürlich immer am Ball bleiben und immer wieder den Leuten versuchen, neue Angebote zu präsentieren, die jetzt nicht von der Sache her neu sind, sondern einfach so kleine Highlights immer setzen, dass man sagt, okay, wir bespielen in diesem Jahr zum Beispiel den einen Ort etwas intensiver, schaffen dort mal ein temporäres neues Angebot, wechseln das dann, dass man immer wieder neue Anreizpunkte schafft für die Leute, die vielleicht sogar schon mal hier waren und sagen, Mensch, war super, aber was wäre der Grund, um nochmal zu kommen? Und da versuchen wir natürlich immer so ein bisschen so ein paar Akzente zu setzen. Es ist herausfordernd für uns ist zum Beispiel, dass wir gern künftig noch mehr in Richtung Radwandertourismus gehen würden. Dafür fehlen aber teilweise dann auch die ausgebauten Strecken, die man heute sozusagen dafür benötigt. Wir haben in den letzten Jahren viel von städtischer Seite aus in diese Richtung angeschoben. Es gibt verschiedene Strecken, die schon fertig ausgebaut sind. Aber es könnte natürlich immer noch mehr sein. Idealerweise, dass man so wie eine Art Rundreise machen kann in und um Wittstock. Und das sind immer so die kleinen Sachen, wo man immer stetig dran arbeiten muss. Und da sind wir natürlich letztlich, kommen wir schnell an Grenzen finanziell und sind dann logischerweise auf finanzielle Hilfen von, ja, vom Land Brandenburg etwa angewiesen. Und können eigentlich immer nur da mit punkten, dass wir sagen, okay, wir sind bereit, wir haben die Pläne liegen in der Schublade, wir müssen sie einfach noch rausholen. Und dann können wir für alle ein tolles Erlebnis schaffen. Das ist unser Ziel und das muss auch unser Ziel sein, dass wir den Leuten, egal ob alt, ob jung, die zu uns kommen, einen schönen Tag in Wittstock bereiten. Und das können wir, das wissen wir und das bestätigen ja auch die Rückmeldungen von den Touristen, die wir so haben. Aber trotzdem, da muss man dranbleiben und da werden wir auch dranbleiben, weil das ist kein Selbstläufer. Also da kann man jetzt nicht sagen, ich habe das jetzt einmal geschaffen, dieses Angebot, und dann läuft es jetzt 10 Jahre. So funktioniert ja die Maschine nicht, ne? Und deswegen ist es wichtig, dass man da auch nicht die Augen verschließt, auch vor aktuellen Entwicklungen. Wir hatten das Thema Caravan-Stellplätze zum Beispiel angesprochen. Das sind alles Sachen, die man mit bedenken muss heutzutage. Was will der Tourist eigentlich? Nicht, was können wir ihm geben, aber auch vor allem, wie sind die Ansprüche von den Touristen?
Wie sind denn diese Ansprüche? Was ist denn Ihre Erfahrung damit? Was wird denn erwartet?
Also erwartet wird ein kurzer Weg oder ein möglichst nicht so umständlicher Weg, um die entsprechenden Ziele zu erreichen. Die Menschen sind in den vergangenen Jahren verstärkt wieder dazu übergegangen, sich selbst fortzubewegen. Also Thema Radwanderung, Thema Caravan, also die Wohnmobile. Die Leute wollen schon selbst erkunden und brauchen dafür natürlich auch die Infrastruktur. Also den Weg dorthin mit dem Fahrrad oder halt vor Ort den Caravan-Stellplatz, dass man, wenn man sagt, oh, hier finde ich es toll, dass man dann auch wirklich vielleicht eine Nacht da bleibt oder auch zwei. Und dass man dafür jetzt nicht dann wieder erst weg muss oder also einfach, dass man die Strukturen schafft, dass die Leute es so angenehm wie möglich haben, weil jeder Schritt, den sie extra machen müssen, den machen sie dann vielleicht nicht und das möchten wir verhindern.
Nun kann der Tourismus ja auch beim Thema Entwicklung der Infrastruktur oder auch der wirtschaftlichen Entwicklung eine Rolle spielen. Was kann denn der Tourismus, die Einrichtungen, die hier vor Ort sind, den Wittstockerinnen und Wittstockern bieten? Zum Beispiel an Arbeitsplätze, gibt es da Entwicklungen?
Es ist so, dass der Tourismus in der Form, wie wir ihn hier haben, je nach Umfang schon, ich will jetzt nicht sagen Zusatzgeschäft ist, aber man muss natürlich die Leute, die wir zum Beispiel in unseren Außenstandorten als Personal vorhalten, die bezahlen wir natürlich, logischerweise. Und es ist aber nicht so, dass wir sagen können, okay, wir können jetzt da sozusagen 24 Stunden öffnen, sondern wir gucken schon ganz genau, wie sind die Stoßzeiten, damit wir die Leute dann wirklich nur zu diesen Zeiten dort haben, weil alles andere wäre nicht rentabel. Ja, also wir können jetzt nicht sagen, hier, wir haben im Jahr hier 200.000 Besucher und ist uns egal, wir haben das Geld über sozusagen, sondern es ist schon ein Geschäft, das Tourismusgeschäft, wo wir als Stadt Geld reinstecken. Ja? Und deswegen müssen wir natürlich auch immer gucken, wenn wir jetzt Maßnahmen machen, wo wir sagen, wir möchten den Tourismus weiter ankurbeln, wie finanzieren wir es logischerweise? Und im Idealfall haben wir auch eine Glaskugel da und gucken schon mal rein und sagen, was bringt es uns überhaupt hinterher? Ist natürlich immer schwierig mit den Glaskugeln, weil die manchmal so ein bisschen milchig sind. Aber das sind halt so ganz normale Sachen, wie jeder Unternehmer natürlich auch gucken würde vorher. Lohnt es sich für mich? Was habe ich davon? Was haben die anderen davon? So versuchen wir das natürlich auch abzuwägen. Ja? Und es muss letztlich darstellbar sein. Wir sind die Stadtverwaltung und wir können jetzt nicht einfach sagen, wir machen das einfach mal und hauen mal so und so viel Geld raus. Das wird nicht funktionieren. Ja.
Haben Sie vielleicht ein oder zwei aktuelle Beispiele, wo Sie sagen, ja, da diskutieren wir gerade drüber, das könnte eine Entwicklungschance sein?
Also ja, haben wir. Vielleicht, wenn ich da nochmal einmal ganz kurz mit anknüpfen kann. Also man muss auch ganz ehrlich sagen, der Tourismus hier in Wittstock ist ein Saisongeschäft. Ja, also es ist nichts, was ganzjährig wirklich durchgängig die Besucher hier nach Wittstock lockt. Wir begrüßen die Gäste hier einfach auch mit den Öffnungszeiten der Museen von Mai bis Oktober. Und von daher ist es auch so, dass sich daraufhin gehend auch das komplette Angebot in der Stadt, sage ich mal so, auch mit beschränkt. Ne? Also wir bieten dann auch öffentliche Stadtführungen an von Mai bis Oktober. Ne? Das würde sich in den Wintermonaten nicht lohnen. Also so sehr wir es auch wollen würden und uns freuen würden, ne? Um Gottes Willen. Aber da muss man auch ganz ehrlich sagen, ne? Also selbst wie es auch in der Mecklenburgischen Seenplatte ist, ne? Oder also auf den ganzen Urlaubsregionen, womit wir uns gar nicht vergleichen können. Aber man merkt halt auch einfach, die Leute, die auch in Mecklenburg sind, ne, die kommen auch mal rüber im Urlaub einfach. Und von daher nur dahingehend nochmal, die Entwicklung des Tourismus in Wittstock, woran wir jetzt da einfach auch arbeiten, der archäologische Park in Freienstein, der ist ja jetzt auch schon über 15 Jahre alt. Das heißt, die Ausstellung besteht jetzt auch schon 15 Jahre und da wollen wir gerne eine Weiterentwicklung forcieren, dass man dort auch einfach mal einen Hausbau nachstellt. Ja, und aber das ist, wie Herr Dippert auch schon sagte, einfach auch an ganz viele Gelder auch mit geknüpft. Klar, die ganzen Archäologen, ne, den Denkmalschutz, den haben wir, also die sind da auch ganz heiß drauf, sage ich jetzt mal so, ne? Aber das muss auch alles finanzierbar sein. Und da aber jetzt gerade, denke ich, die Haushaltslage, ne, in den Kommunennetzen nicht so super ist und man darf halt einfach auch nicht vergessen, der Kultur- und Tourismusbereich, es ist eine freiwillige Leistung, ne? Und dann müssen wir gucken, inwieweit man dahingehend das umsetzen kann. Das wäre einfach ein großer Wunsch, den wir jetzt hätten, dass wir das, dort den kleinen Juwel, den wir einfach in Freienstein auch haben, weiter mit ausbauen können und was Neues mitbieten können. Ne? Also weil, ich sag mal, klar, man sagt immer, ein Museum muss jetzt auch immer nicht so doll, aber etwas Neues muss es auch immer wieder zu entdecken geben. Sonst wird es auch langweilig irgendwo so. Ne? Und das möchten wir gerne in Freienstein beim Archäologischen Park machen. Vor 3 Jahren konnten wir im einen Renaissance-Schloss in Freienstein konnten wir ein Puppenmuseum integrieren, was auch für Familien und Kinder jetzt auch nochmal einfach eine Erweiterung war, die wir mitbieten können. Und von daher schauen wir immer, dass wir unser Repertoire, unser kleines Repertoire immer Stück für Stück erweitern können.
Wenn Sie einen Wunsch frei hätten in Ihrem Arbeitsbereich und sagen, Mensch, das wäre jetzt das möchte ich mal richtig gerne umsetzen hier in Wittstock, weil das würde vielleicht etwas bringen, das denke ich mir, das könnte es sein. Was wäre das?
Grundsätzlich, ja. Wir reden nicht über Tourismus, also es ist nicht festgelegt. Ja, aber dann würde ich mir, eine bedingt das andere, ich würde mir die Ansiedlung eines Unternehmens, eines herstellenden Unternehmens mit 2000 Mitarbeitern wünschen. Wenn die wirtschaftliche Situation sozusagen sich dahingehend entwickeln würde, Industrie schafft Arbeitsplätze. Arbeitsplätze heißt, neue Bürger von Wittstock, würde uns in vielen Bereichen weiterhelfen, vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, und würde natürlich auch sich finanziell für uns auswirken. Und wenn wir an dem Punkt angekommen sind oder an dem Punkt ankommen würden, dann könnten wir auch im Bereich Tourismus über ganz andere Sachen sprechen.
Eine gute Frage. Also mein Gedanke ging gleich Richtung Tourismus. Klar, ich würde gerne den Ausbau der Radwege weiter forcieren, ne? Die Wanderwege nochmal, ne? Also überall, sag ich mal so, was, wo wir jetzt uns wirklich große Mühe geben und das mit kleinen Mitteln einfach stemmen, das einfach entspannter und größer ein bisschen aufzuziehen, ne? Genau. Oder die ehemalige Tuchfabrik, also die Tuchmacherei hat in Wittstock auch eine ganz, ganz große Rolle gespielt, ne? Viele Gäste kommen und fragen, Mensch, was ist denn das für ein großes Gebäude, ne? Diese Tuchfabrik wieder instand zu setzen. Vielleicht siedelt sich da die Firma von Herrn Dippert an, die er sich wünscht mit 2000 Mitarbeitern, ne? Also, dass einfach wir weiter zeigen können, dass wir nach der Wende in Sachen Stadtsanierung einfach auch wirklich viel, viel richtig gemacht haben und das weiter auch fortführen können, ne? Also, viele Gäste sind auch wirklich begeistert, wie gut durchsaniert der historische Stadtkern von Wittstock ist und wie schön das und sauber etc. das alles hier ist. Und wir haben wirklich nur noch ein paar Ruinen. Da ist leider die eine ganz große Ruine, die einfach auch, also wo es ganz toll wäre, die wieder instand zu setzen.
Entlang dichter Wälder und stiller Seen ging es dann für mich weiter nach Küritz an der Knatter. Hier in der Ostprignitz war ich mit Doreen Wolf verabredet. Sie arbeitet im Bereich Kultur, Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Küritz.
Ja, Stadt Küritz, ich lese auch ganz offiziell Küritz an der Knatter. Das möchte ich jetzt mal als erstes aufklären für die, die noch nie hier waren. Es ist ja nicht aufgrund eines Karnevalsschlagers und die Knatter, die fließt auch, glaube ich, nicht durch Küritz. Warum denn Küritz an der Knatter?
Ja, diesen liebevoll spöttischen Beinamen haben wir erhalten, als die Gäste früher mit der Postkutsche von Berlin an die Ostsee, Nordsee gereist sind und dann in Küritz Station machten und schon von Weitem das Klappern unserer Wassermühlen vernommen haben. Und dann haben sie ausgerufen, ach, jetzt kommt wieder Küritz an der Knatter. Also unser Flüsschen heißt eigentlich Jeglitz, das bei uns fließt. Und es ist aber trotzdem sehr nett hier und es knattert auch manchmal bei uns.
Was erwartet denn Gäste, Touristen, die hier nach Küritz kommen?
Also ich denke, Küritz ist immer noch ein Geheimtipp, aber es lohnt sich unbedingt, unsere Stadt zu besuchen, denn wir haben eine wunderschöne, kleine, historische Altstadt und wir haben auch eine sehr schöne Seenkette, an der man wunderbar entspannen kann.
Ja, ich bin eben schon durch die Altstadt gegangen. Es ist ja auch wunderbar. Heute ist natürlich auch Kaiserwetter hier bei diesem Besuch. Die Altstadt, was macht sie aus? Also ich habe gesehen, Sie haben ja da auch einen Spaziergang konzipiert. Also man kann hier auch, wenn man möchte, das auch selbstständig besuchen.
Genau, Sie können gerne bei uns in der Touristinformation vorbeischauen. Wir haben dort den historischen Stadtrundgang für Sie. Und dort gibt es alle Empfehlungen, was es zu sehen gibt. Wir haben ein Stück gut erhaltene Stadtmauer. Wir haben sehr viele liebevoll restaurierte Fachwerkhäuser. Ganz besonders ist unser Marktplatz mit dem Rathaus. Das sieht ein bisschen aus wie eine Burg, sagen die Kinder immer. Dann gegenüber die Volksbank im Jugendstil und dann unsere große stattliche Friedenseiche und den Wassewitzbrunnen. Und ganz dominant für das Stadtbild ist unsere St. Marienkirche. Und Sie können dann gerne zu unserem Kulturkloster schlendern. Das wird gerade saniert, aber Sie können dort schon die Bibliothek besuchen. Die ist unbedingt ein Besuch wert und Sie können sich die Gärten anschauen.
Küritz gehört ja auch zur Arbeitsgemeinschaft Städte mit historischem Stadtkern des Landes Brandenburg, habe ich gelesen. Was heißt denn das?
Ja, das bedeutet, dass wir uns sehr für den Erhalt historischer Bausubstanz und die Entwicklung der Altstädte als lebendige Städte engagieren.
Nun ist Küritz ja nicht nur die Altstadt interessant, sondern hat ja auch ein Umfeld. Wir haben es vorhin schon genannt beim Thema Wassersportmöglichkeiten, sind hier auch zahlreich. Was ist denn Ihr Tipp hier in der Umgebung?
Also Sie sollten unbedingt, wenn Sie nach Küritz kommen, auch einen Abstecher zum Untersee machen. Gerade im Sommer, da gibt es das Strandbad. Und das hat wirklich ein ganz historisches Gebäude, aber auch ganz moderne Einrichtungen und Sprungtürme und Rutschen, alles, was man sich erwartet, um einfach zu planschen und zu sonnen. Und Sie können sich dort auch ein Boot ausleihen und dann den See von der Wasserseite aus betrachten. Und das ganz Besondere ist, Sie können mit der Fähre zu einem Gasthaus auf der Insel übersetzen.
Rund um Kyritz gibt es ja das Dosse-Seenland. Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist ein Verbund der Städte Kyritz, Wusterhausen-Dosse und Neustadt-Dosse. Und wir arbeiten hier in der touristischen Entwicklung zusammen. Wir machen gemeinsame Programme, wir tauschen uns aus. Neustadt steht für das Gestüt, in Wusterhausen ist das Wegemuseum sehr präsent. Wir haben den Pilgerweg als gemeinsames Element, wir haben die Dosse, die uns fast alle verbindet und die dann in die Kyritzer Seenkette übergeht. Ja, es ist einfach ein Kooperationsprojekt, um uns ganz kleine Städte doch ein bisschen größer zu machen.
Ist der Tourismus hier ein wirtschaftlicher Faktor in der Gegend, in der Stadt?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, unsere Hotels sind mehr als gut ausgelastet im Sommer. Wir haben dann oft sogar zu wenig Betten. Gerade am See gibt es ganz tolle Unterkünfte. Es gibt auf der Wusterhausener Seite dann allerdings Campingplätze, ganz tolle Hotels. Es gibt Gastronomie jeder Art und das ist wirklich ein wichtiger Entwicklungs- und Wirtschaftsfaktor für die Region.
Was gibt es da für Herausforderungen für Sie, die Sie ja in der Tourismusbranche arbeiten? Also wo würden Sie sagen, das sind so Themen, die wollen wir angehen?
Ja, die regionale Gastronomie fehlt in Kyritz ein wenig, in der Altstadt. Wir haben sehr gute Angebote, wie gesagt, am See. Allerdings fehlen ein wenig die regionalen Spezialitäten, die unsere Touristen natürlich suchen. Und die Herausforderung ist hier, glaube ich, vor allen Dingen die Nachfolgesuche für Inhaber, die in Rente gehen, und der Arbeitskräftemangel.
Wie können Sie die Branche Tourismus hier im Dosse-Seenland in Kyritz auch attraktiv machen für potenzielle zukünftige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder Jugendliche, junge Erwachsene, die eben hier arbeiten wollen in dieser Branche?
Ich glaube, ganz wichtig ist auch das Umfeld. Also wir müssen jungen Menschen hier eine Zukunft bieten, wir müssen jungen Menschen Angebot unterbreiten und natürlich müssen Familien auch gute Kita-Plätze haben, gute Schulen. Und da investieren wir auch als Stadt sehr viel. Ich denke, wenn das Umfeld stimmt, dann ziehen junge Familien hierher. Und das passiert auch schon, gar nicht so selten. Und dann finden sie vielleicht auch den Weg in die Gastronomie und die Hotellerie.
Was sind so Themen, die Sie vielleicht in der kommenden Zeit angehen wollen? Welche Entwicklungschancen oder auch Entwicklungsideen sehen Sie für den Tourismus in Kyritz?
So eine ganz große Chance für die Zukunft des Tourismus wird unser Kulturkloster Kyritz sein. In 2 Jahren soll es abgeschlossen sein, sollen die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sein. Und dann wird es ein Kulturkomplex sein mit Bibliothek, mit Touristinformation, mit Museum, mit Veranstaltungsareal. Und ich denke, dann haben wir ganz große Chancen, vor allem auch die Nebensaison und den Winter und die Schlechtwettertage zu verbessern.
Zwischen Seen, Alleen und Ideen. Der Titel dieser Podcast-Folge trifft ganz gut den Kern meiner Rundreise durch OPR. Ich habe Menschen getroffen, die sich engagiert für ihre Heimat einsetzen. Der Tourismus ist ein Wirtschaftszweig, auf den der Landkreis Ostprignitz-Ruppin setzen muss und auch setzen kann, inklusive Hürden und Herausforderungen. Für OPR ist die weitere Entwicklung touristischer Strukturen eine Chance, den Landkreis als attraktiven Lebens- und Arbeitsort zu stärken. Auch in den kommenden Folgen unseres Podcasts in OPR werden wir Themen aufgreifen, die die Menschen in Ostprignitz-Ruppin beschäftigen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst. Großstadtradio aus Berlin und Brandenburg.